Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Es geht heute um allerlei Kinder, mal in Alltagssituationen, mal in Abenteuern. Kinder mit Vorlieben für Mützen, mit Sorgen, weil ein Elternteil krank ist, Kinder mit großer Liebe für Oma und Opa. Alles bebilderte Geschichten, geschrieben von Jörg Isermeier, Mareike Krügel, Emmy Abrahamson, Julia Rosenkranz und vielen anderen. Oder von der Illustratorin der Geschichten selbst, und das ist die Hamburgerin Nele Palmtag. Zu Gast im Büchermarkt, es begrüßt sie Ute Wegmann. Nele Palmtag, jetzt habe ich gesagt Hamburgerin, Sie sind ja eigentlich in Böblingen geboren, 1973, und haben vor dem Illustrationsstudium in Hamburg einen Beruf erlernt, Ergotherapeutin, und danach Modedesign in Bremen studiert. Was war denn der Berufswunsch der jungen Nele Palmtag?
Hallo, das ist eine gute Frage, weil ich tatsächlich mich ganz schwer getan habe mit einem Berufswunsch. Ich habe wirklich lange meandert. Und das damals als großes Manko empfunden, dass ich es nicht zu greifen kriege, was ich machen möchte. Und jetzt im Nachhinein das total toll finde, weil ich so vieles gesehen habe und Verschiedenstes ausprobiert habe und eigentlich mit zunehmendem Alter immer mehr interessant finde. Genau. Also mein ursprünglichster Berufswunsch war Sekretärin als Kind, weil ich immer das so cool fand mit diesen Papieren hin und her schieben auf dem Schreibtisch und irgendwelche Stifte haben und so weiter. Das war meine Idee zur Sekretärin.
Wenn ich jetzt frage, was brachte Sie zur Illustration? War es denn dann auch so ein bisschen das Modedesign-Studium, weil man da ja doch relativ viel schon zeichnen muss, oder?
Nee, eigentlich war ich sogar eher beim Zeichnen und Malen davor und habe dann in Bremen angefangen, Design zu studieren. Das war so ein genereller Studiengang, Design. Da hat man Produkt, Mode und Illustration oder Grafikdesign gemacht. Und ehrlich gesagt bin ich in der Mode hängen geblieben, weil mir dieser Professor so viel gesagt hat. Eckrich hieß der. Und man bleibt ja oft so wo hängen, wo man irgendwie das Gefühl hat, hier, ja, hier sagt es einem was, hier kriegt man was Neues mit und es ist spannend. Und ehrlich gesagt kann man auch ganz viel übertragen, finde ich, von dem, was man da macht in der Mode. Oder ich habe dann Kostümdesign gemacht, auch aufs Zeichnen für Geschichten, weil eigentlich ist man ja da auch ja am Übertragen von Entwürfen und am Überlegen von Zusammenhängen und so weiter. Also eigentlich ist es nicht das reine Zeichnen, finde ich, was sich übertragen lässt, sondern eher so die Idee von Design oder von Gestalten.
Gab es denn dann, als Sie sich so Richtung Illustration orientiert haben, gab es denn da Vorbilder?
Ja. Ich hatte tatsächlich auch schon immer eine große Leidenschaft für Bilderbücher, habe auch mein junges Erwachsenenleben da schon immer weiter Bücher auch gesammelt. War super Fan von Wolf Erlbruch und von Margret und Rolf Rettig. Tatsächlich habe ich durch private Zusammenhänge die Telefonnummer von Wolf Erlbruch rausbekommen und habe den dann auch mal angerufen. Ganz mutig. Und habe den gefragt, was muss ich machen, damit ich Illustratorin werden kann. Und dann hat der damals gesagt, oh, Illustratorin, damit kann man doch kein Geld verdienen. Das kann ja gerade mal ich und Ruth und Susanne
Berner. Hat er gesagt, ja, tatsächlich.
Und ich habe, ja, machen Sie Grafikdesign. Der kam ja auch ursprünglich vom Grafikdesign. Und ich habe dann aber so gedacht, nee, ich will doch kein Grafikdesign. Genau, das war so mein Einstieg. Und dann habe ich gedacht, nee, mache ich einfach, ich probiere das aus.
Haben Sie denn nicht eine Sekunde auch mal darüber nachgedacht, bei Wolf Erlbruch selber zu studieren? Der hatte ja einen Lehrstuhl.
Das war ja von Bremen aus und da war ich gerade so auf dem Independent-Comic-Trip und hatte die Kunst von Anke Feuchtenberger kennengelernt und war total infiziert und befeuert und das hat mich total gelockt. Und dann bin ich nach Hamburg und habe angefangen, bei Anke Feuchtenberger zu studieren und bin dann eigentlich erst Richtung Diplom ins Kinderbuch abgebogen. Das war mir lange Zeit irgendwie nicht cool genug. Und dann gab es einen Professor, Bernd Möck-Tassel, der da neu einstieg und ja, der mir irgendwie so ein bisschen den Zugang gelegt hat und ich so dachte, es muss nicht irgendwie so intellektuell gesteuert sein, sondern ich kann das irgendwie auch einfach an mich rankommen lassen. Und das habe ich so das Gefühl, das hat mir den Zugang gelegt.
Wie muss denn ein Text sein, damit Sie Lust haben, sich damit zu beschäftigen?
Glaubhaft. Also ich muss das glauben können, was da erzählt wird, wie die Personen erzählt sind. Und auch wenn es sorgfältig mit Sprache umgegangen wird und mit Freude mit Sprache und den Figuren umgegangen wird. Und ich meine, das spüre ich. Das spüre ich in Bildern, das spüre ich in den Texten. Und genau, dann docke ich an.
Wenn man jetzt die Menschen auf ihren Bildern betrachtet, so scheinen die alle erstmal sehr zufrieden. Also man möchte fast sagen strahlend, mit offenem Blick, hochgeschwungenem Mundwinkel, rote Wangen. Die Kinderwelt, die wir aber dann doch kennenlernen in den Büchern, ist aber gar nicht immer so fröhlich, auch kein paradiesischer Ort in einigen der Bilderbücher, vor allen Dingen auch nicht, weil es da um Krankheiten geht. Sind Ihre Figuren Hoffnungsträger oder Mutmacher?
Ja, vielleicht. Ich finde schon, dass es auch zwischendrin in diesen Büchern, da geht es ja auch mal genau ins Dunkle. Das ist, glaube ich, den Figuren auch anzumerken, dass es mal verzweifelt ist oder wütend oder was halt einfach alles an Gefühlslagen so da sind für uns alle. Und am Ende finde ich aber eigentlich doch, ist für mich selber auch gut, irgendwie optimistisch rauszugehen ins Leben. Und vielleicht überträgt sich das, ich weiß gar nicht.
Aber gehen wir doch mal hinein in die Bücherwelt. Also Zelten mit Meerschwein zum Beispiel ist eine Freundschaftsgeschichte, sehr heiter erzählt mit Schwarz-Weiß-Bildern. In den Pixies wird es dann bunter. Die Pixies werden dieses Jahr 70 Jahre alt. Dazu gibt es eine umfassende Ausstellung ab 7. Februar in Hamburg im Altonaer Museum. Sind Sie dabei?
Also ich werde zur Ausstellungseröffnung kommen. Insofern bin ich dabei. Und natürlich sind auch die Pixies dabei, die ich gezeichnet habe. Soweit ich weiß, sind da einfach alle Pixies vertreten.
Ja, das ist immens. Ich weiß gar nicht, wie viel es mittlerweile gibt. 2000, 3000 wahrscheinlich.
Ne? Ja, also die Tausender weiß ich, dass die auf jeden Fall geknackt sind. Ich kann es gar nicht genau sagen.
Die Pixies sind ja ein 99-Cent-Format. Wenn ich jetzt Ihre Pixies betrachte, auffällig ist hier, wie liebevoll und detailreich Sie wirklich jede einzelne Doppelseite ausgearbeitet haben. Die Hintergründe sind akribisch, ob das jetzt Strandurlauber sind mit Sonnenschirmen oder die Kinderzimmerregale sind gut gefüllt mit sehr differenzierten kleinen Spielen oder eine Katze im Schnee in der Stadt. Was ist der Reiz am Pixie-Buch?
Ja, am Pixie ist der Reiz, finde ich schon, dass es so ein ganz kleines Format ist und dass man es selber noch kennt, dieses Format aus eigenen Kindertagen und dass es einfach überall zu haben ist. Also das ist so, für alle da ist. Und ich finde, wenn es um die Detailfrage geht, dann würde ich sagen, es ist für mich egal, ob das ein kleines Buch ist oder ein großes Buch ist. Ich muss es immer so machen, dass ich es gerne selber angucken will. Und dann wird es eben so detailreich, weil ich auch immer das Gefühl habe, ich möchte ja so ein Buch nicht nur einmal angucken, sondern mehrfach und im besten Falle dann auch mehreres entdecken können. Und darum sind auch die kleinen Bücher so gestaltet, glaube ich.
Haben Sie sowas wie Lieblingsprotagonisten? Also wenn ich jetzt sage, temperamentvolle kleine Mädchen, könnten das Lieblingsprotagonistinnen sein?
Ja, also das ist irgendwie so, dass in den ersten Büchern, die ich gemacht habe, die Protagonisten immer Jungs waren. Also das kriege ich ja dann angeboten und dann habe ich tatsächlich sogar schon versucht, den Autor zu bitten, ob wir dann Mädchen draus machen können. Aber es ist halt irgendwie, manchmal ist es ja auch ganz spannend, es umzubesetzen. Als mir dann die ersten Mädchenprotagonisten auf den Tisch kamen, hat mich das gefreut und vorher habe ich einfach auch versucht, die immer ein bisschen nach vorne zu holen. Wahrscheinlich ist es ein bisschen egal, mit wem man sich da identifiziert, ob das ein Mädchen oder ein Junge ist. Aber ich habe dann einfach oft jemanden so ein bisschen vor mir, wo ich mich so anlehne, die ich vielleicht kenne oder so. Und
jetzt haben Sie von den Jungs schon gesprochen in den ersten Büchern. Also Jungs zum Beispiel in Das Riesenfest oder Max Mütze von Jörg Isermeier, das mir besonders gefällt. Eine Geschichte über einen Jungen, der seine Mütze über alles liebt. Und das beginnt ganz realistisch und endet aber in einer fantastischen Weltreise der Mütze, die allen möglichen Tieren begegnet. Nashorn, Qualle, Pinguine und so weiter. Eine schon relativ ausgefeilte Tierwelt findet man auch im Vor- und Nachsatz. Mhm. Und dann geht es ja um den Geruch der weiten Welt. Es sind wirklich amüsante, liebevolle Tierbilder. Das haben Sie mit Buntstiften gemalt, wie einige Ihrer Bilder. Ist das Ihr bevorzugtes Material?
Ja, würde ich sagen. Also ich bin auf jeden Fall eine Zeichnerin und mit dem Pinsel nicht so sicher oder auch, ja, ist nicht so mein Medium. Es ist eher das, wenn es darum geht, Flächen zu gestalten, dann stellt sich ja immer so ein bisschen die Frage, wie man das löst. Und dann greife ich auch mal zum Pinsel. Aber für die feinen Arbeiten auf jeden Fall sehr gerne den Stift. Das ist meins.
Und jetzt haben wir ja hier wirklich diese Vielfalt an Tieren, die alle sehr realistisch sind. Malen Sie lieber Tiere oder sind Sie lieber mit den Menschen beschäftigt? Weil die Gestik, die Mimik Ihrer Figuren ist ja auch sehr ausdrucksstark. Was liegt Ihnen mehr?
Ich glaube, ich bin mehr bei den Leuten. Und die Leute können auch Hasenohren haben oder Fell oder Krallen, aber das sind so die Wesen, mit denen ich mich gerne beschäftige, die auch so sozial interagieren, wie ich das von uns Menschen kenne und weniger die realistischen Tiere.
Um Tiere geht es ja auch in Ihrer eigenen Geschichte. 2017 ist die erschienen, Durch den Wald, gereimt. Da geht es um eine ältere Dame, die lebt mit verschiedenen Haustieren. Die sind zum Teil anthropomorphisiert, zum Teil nicht. Und stürzt bei der Suche ihrer liebsten Kette. Dann muss sie ins Krankenhaus. Die Tiere finden ihre Kette, folgen dem Rettungswagen. Und um die Dame wiederum nun zu finden, müssen sie durch den dunklen Wald. Da heißt es, es macht Spaß, das Leben, wenn man was wagt. Es geht also um Mut und ich glaube auch um unerwartete Hilfe. Ist das die Botschaft, Mut und Nächstenliebe?
Eigentlich ist die Geschichte entstanden, weil ich dachte, ich würde gerne mal ein Waldabenteuer machen.
Und ja, das ist es ja auch geworden.
Genau, also ja, wahrscheinlich finde ich Solidarität immer gut. Wir sind halt auch irgendwie aufeinander angewiesen. Also am Anfang werden die Tiere gehegt und verwöhnt, wie die kleinen eigenen Kinder oder so. Und so verhalten sie sich dann vielleicht auch.
Und dann gibt es ja noch die Solidarität zwischen diesen Haustieren und den wilden Tieren im Wald.
Ja, das ist ja wie wenn einfach Fremde in eine Gemeinschaft reinkommen, so kommen die Haustiere in den Wald, werden ja dann auch zunächst erstmal gefoppt, ja, so ein bisschen rangenommen und dann, wenn es drauf ankommt, aber wird beigestanden.
2022 haben Sie für die Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern ein sicherlich wichtiges Sachbuch bebildert. Der Titel »Mein Papa, die Unglücksspiele und ich«. Geschrieben hat das Buch Gundi Herget. Und eingebettet in eine Kindergeschichte wird das Thema Spielsucht verhandelt. Was war denn die Herausforderung bei diesem Paperback-Buch?
Das war ein ganz tolles Projekt, finde ich, weil alle Beteiligten, das waren ja dann vor allem Leute von der Landesstelle Bayern und Berlin und diese Beraterinnen, die waren so befeuert, die waren so voller Leidenschaft und hatten eben da Gundi Herget mit beauftragt. Die hat diese Geschichte recherchiert, sich mit vielen betroffenen Familien unterhalten, mit Kindern unterhalten, deren Elternteile vielleicht von Glücksspielsucht betroffen waren und hat aus diesen ganzen verschiedenen Informationen diese eine Geschichte gebaut von dieser exemplarischen Familie.
Es ist ein kleines Mädchen, vielleicht kann man das kurz sagen, die spart in einem Sparschwein und plötzlich muss sie feststellen, das Geld ist weg. Und dann macht sie sich erst spielerisch auf die Suche nach dem Geld. Mehr wollen wir nicht verraten.
Genau. Was an mich herangetragen wurde, war, dass es sich eigentlich vor allem an Kinder wahrscheinlich richtet, die jetzt nicht so gewohnt sind zu lesen, dass ich mir was einfallen lassen soll, wo es stark gemischt ist, also die Bilderwelt und die Textwelt. Also das arbeitet mit Pfeilen und Beschriftungen und kleinen Kommentaren und die Wörter, die im Text vorkommen, die wichtig sind, sind nochmal besonders hervorgehoben. Das war für mich auch neu und toll, das so auszuprobieren. Und ich fand auch, dadurch, dass es kein Verlag war, der hier was wollte, habe ich mich irgendwie auch noch mal freier gefühlt und hatte das Gefühl, okay, dann probieren wir jetzt hier mal was.
Das ist interessant, dass Sie sagen, Sie haben sich freier gefühlt. Mhm. Wie viel Auftrag verträgt denn die Kunst?
Ja, das ist ja so unterschiedlich irgendwie. Also je nachdem, mit welchem Verlag man zusammenarbeitet. Ne, also wir wissen alle, bei Pixie zum Beispiel werden viel strengere Regeln angelegt als an normale Kinderbücher, weil der Carlsen Verlag sagt, das sind so Bücher, die nehmen sich die Kinder selbst raus und da gibt es nicht den Filter der Eltern oder so. Mhm. Ja, ich finde das schon eine gute Frage immer wieder, ne, wie man so in die Vollen geht oder wie man sich ausbremst. Manchmal merkt man das schon gar nicht mehr. Und wenn ich das merke, dass ich mich selber ausbremse in irgendwas, dann denke ich immer, okay, jetzt ist mal Zeit für irgendwie einen Themenwechsel oder immer nur dann in die eine Richtung marschieren. Aber es passiert schon auch, ja, muss ich sagen.
Vielleicht sprechen wir erst nochmal über ein ganz neues Bildersachbuch, das jetzt bei Hansa erscheint. Text von Antje Bohns zum Thema Zeit. Hast du Zeit? Wann ist gleich? Wie lange dauert eine Minute? Kennen Tiere Zeit? Also einzelne Sätze haben wir auf einer Doppelseite, dazu ihre Bilder. Ausgearbeitete Doppelseiten gibt es und oft so freigestellte kleine Szenen, so 4, 5 vielleicht sogar auf einer Seite, Tiere und Menschen. Auch mal anthropomorphisierte Tiere bei der Frage, kennen Tiere Zeit, die im Übrigen nicht beantwortet wird, nicht zumindest im Text wird ja gar nichts beantwortet. Wie haben Sie das zusammen erarbeitet?
Wir kennen uns, wir haben zusammen schon 2 andere Buchprojekte gemacht. Als Autorin mich anrief, meinte, sie hätte was vor. Sie würde gerne eine Reihe machen, ich denke gleich groß, mit philosophischen Bilderbüchern. Das soll so ganz frei sein, es sollen nur Fragen gestellt werden und eigentlich keinen weiteren Text, keine Geschichte. Und dann habe ich gedacht, das finde ich toll, weil ich hatte auch schon von diesem Projekt, das es hier in Hamburg gibt, im Gedankenflieger vom Jungen Literaturbüro mitbekommen, was es bedeuten kann, mit Kindern eben über Themen zu philosophieren anhand von Bilderbüchern, und dachte mir, ja, das finde ich toll, irgendwie so ganz frei an so ein Thema ranzugehen. Ich habe von ihr die Themen bekommen, die möglich wären, und habe auch schon Fragen bekommen, die den Themen untergeordnet waren. Und habe mir dann so gedacht, es gibt so Bücher, die ich auch kenne, wo offene Fragen gestellt werden an Kinder und dann auf der nächsten Seite quasi die nächste Frage gestellt wird und aber die Bilder miteinander eigentlich nichts zu tun haben. Das heißt, es gibt keinen Grund, die Seite zu drehen, um weiterzukommen in einer Geschichte oder so, sondern jede Doppelseite steht für sich. Und ich hatte so das Gefühl, ich möchte eigentlich, dass dieses Buch auch funktionieren soll für Kinder, die gar nicht lesen, sondern da selber sich einfach durchblättern und gucken. Und dann finde ich schon, dass wenn man Figuren folgt oder wenn man einer Geschichte folgt im weitesten Sinne, die Motivation am größten ist, einfach weiterzugehen über die Seiten. Und so dachte ich, ja, es wäre schön, es gibt da vielleicht was, was sich weitererzählt. Und fand es toll, jetzt nicht eine stringente Geschichte zu erzählen, sondern irgendwie das so offener zu gestalten. Das hat mich sehr gekickt irgendwie, die Idee. Also einerseits eine durchlaufende Geschichte, wo immer verschiedene Themen rund um das Thema Zeit betrachtet werden, erlebt werden, wo man sich da Gedanken machen kann. Und andererseits gibt es wie diese kleinen Ausflüge, die eben das so ein bisschen weiter treiben oder übertreiben und dadurch sozusagen nochmal wie Denkanstöße sein können. Mit was beschäftigen wir uns hier? Was bedeutet hier eigentlich warten oder Eile oder?
Und hier haben Sie ja mit sehr viel Wasserfarbe gearbeitet. Wie ist da diese Entscheidung gefallen, dem anderen Material?
Also Buschenstifte ist sozusagen mein Hauptwerkzeug, aber ansonsten geht es einfach darum, Entscheidungen zu treffen, wie man mit Flächen umgeht. Und in dem Fall hat mir die Aquarellfarbe gut gefallen, weil die so transparent atmet, um quasi die fortlaufende Geschichte so ein bisschen abzuheben von diesen Sidekicks, von diesen kleinen Kommentaren und Witzen, die es so am Rande gibt, habe ich die dann immer farbig unterlegt mit einer Farbfläche und darauf gezeichnet dann, genau.
Wenn man sich jetzt dieses Buch anschaut, Hast du Zeit? Aber auch bereits in Nachtlampenfieber, das ist ein Bilderbuch, fällt auf, dass das Personal bei Ihnen diverser wird. Gemischte Familien, People of Color, Frauen mit Kopftüchern im Hintergrund. Spiegeln Sie hier veränderte Gesellschaftsstrukturen oder veränderte Erwartungen?
Ich würde sagen, meine veränderte Wahrnehmung oder geschärfte Wahrnehmung, das ist ganz verrückt irgendwie. Ich beschäftige mich da schon länger mit und wir in unserer Ateliergemeinschaft diskutieren da reichlich drüber. Ich habe so gemerkt, dass ich, wenn ich über Geschichten nachdenke, doch ganz schnell, wenn ich mich in Kindheit versetze, in meine eigene Kindheit versetze und mein Gefühl dahin, wie wir Buden bauen, wie wir draußen sind, oder auch Konflikte austragen oder Neid haben oder was. Und mich da oft auch angedockt habe in dieser Umgebung, dass ich gar nicht so stark geguckt habe, wer ist eigentlich heute in meiner Umgebung? Wer ist auf den Pausenhöfen meiner Kinder oder in den Kindergärten? Das ist mir wirklich irgendwann wie Schuppen von den Augen gefallen. Es ist so wie umswitchen, weil wenn ich etwas lese, was geschildert wird, wenn Pausenhöfe geschildert werden in Geschichten, dann sehe ich automatisch mich auf meinem Pausenhof und nicht von draußen geguckt, heute Kinder auf den Pausenhöfen. Also muss ich dann schon einen Moment innehalten und sagen, okay, guck dich um, Nele, ich wohne hier schließlich mitten in der Großstadt. Es ist wirklich verrückt und fast ein bisschen beschämt, dass es mir so spät irgendwie einfiel oder auffiel.
Ein Thema, das sehr präsent ist in der Kinder- und Jugendliteratur, auch im erzählenden Buch, ist das Thema Krankheit oder auch Tod. Früher ein erklärtes Tabu, das so jemand wie Ulf Nilsson immer wieder durchbrochen hat in vielen seiner Bücher. Ihr Bilderbuch, der Text stammt von Julia Rosenkranz, heißt »Als Mama einmal unsichtbar war« und schaut aus Kinderperspektive auf die Krebserkrankung der Mutter. Da heißt es, der Krebs macht, dass alles verschwindet. Zuerst die Wörter und das Lachen, es verschwindet die Kraft, der Appetit, die Haare, alles ist anders. Aber diese Familie macht in der Situation das Beste daraus. Wenn wir jetzt auf die Bildebene gehen, da sieht man den langen dunklen Schatten der Mutter, wenn die Kraft sie verlässt. Man sieht große dunkle Wolken des Zorns, wenn die Mutter nicht mehr zur Kita kommen kann und das Kind von jemand anderem abgeholt wird. Es gibt das abgedunkelte Schlafzimmer an schlechten Tagen. Also hier ist nichts tabuisiert, sondern Sie haben es ja ganz am Anfang schon mal gesagt, was Ihnen wichtig ist. Das spürt man hier, alles ist von großer Wahrhaftigkeit. War es schwer, das umzusetzen?
Ja, das war sehr schwer. Also ich habe das gerne angenommen, weil ich das ein tolles Projekt finde. Und habe tatsächlich bei diesem Buch also fast einen ganzen Monat über das Buch nachgedacht, bevor ich angefangen habe. Das ist ja irgendwie immer so verrückt. Das vergisst man auch immer, oder ich jedenfalls beim Büchermachen, wie viel Anteile am Anfang des Nachdenkens sind und das zaghafte Probieren. Und dann denke ich immer, sag mal, habe ich es verlernt? Weiß ich nicht mehr, wie es geht? Ich kann doch hier nicht einen Monat sitzen. Genau, aber so war's. Ja, die Herausforderung war schon, es sollte sehr realistisch eingefangen werden, um was es geht, weil der Text ja auch schon sehr starke Bilder aufmacht, viele Bilder aufmacht. Auf der anderen Seite, ja, liegt mir aber dennoch ja auch dieser Zugang irgendwie vielleicht manche Dinge symbolisch zu lösen oder so. Es war so ein Abtasten und ein Ringen, bis das dann so war. Oder auch die Frage, was nimmt man jetzt drauf und was lässt man weg?
Als Mama einmal unsichtbar war, so der Titel. Auf andere Weise ums Verschwinden geht es in einem sehr besonderen Buch zum Thema Demenz. Eine Zusammenarbeit zwischen dem SWR-Sinfonieorchester und Andreas Steinhöfel. Und fürs Buch mit Ihnen, mit Ihren Bildern. Max entführt seinen Großvater in die Natur, nimmt gleich noch eine weitere Seniorenheimbewohnerin mit. Und die Musik, wir hören sie im Hintergrund, ist von Prokofjew und Bizet. War die Musik schon da, als Sie begonnen haben zu zeichnen, und hat die Musik Sie beeinflusst?
Auf jeden Fall. Also es war alles schon da. Es war der Text da und die Musik. Und es war ja ursprünglich fürs Radio konzipiert und für Live-Auftritte. Und so gab es den eingesprochenen Text von Andreas und die Musik dazu. Also das Hörspiel sozusagen gab es schon. Ich habe es eigentlich immer gehört. Ich bin sowieso so eine starke Hörerin. Also ich höre viel Radio und Hörbücher und Podcasts. Und das ist für mich so ein Zugang, wo ich mir denke, wenn ich ganz alt bin, dann sitze ich nur noch auf meiner Veranda, die ich nicht habe, aber die habe ich dann, in einem Schaukelstuhl und höre nur noch. Genau, darum war das für mich perfekt, dass ich das als Audiodatei erstmal bekommen habe. Ich habe die Musik mir angehört und das Konzept war sozusagen gedacht, dass, wenn das Buch entsteht, dass die Zeitspanne, wo die Musik ist, quasi eine Doppelseite entsteht, die diese Musik irgendwie widerspiegelt. Und das fand ich toll. Das fand ich richtig toll.
Hören Sie denn sonst beim Zeichnen auch Musik?
Ehrlich gesagt gar nicht so viel, weil ich finde, Musik ist so, also ich höre auch nicht viel Radio oder irgendwas, ich bin eigentlich sehr leise beim Zeichnen. Musik höre ich nicht so viel, weil ich Musik so stark empfinde und so tendenziös empfinde. Also wenn ich mich jetzt pushen wollte, weil ich jetzt eine Strandszene mache und ich würde mich da irgendwie mit Reggae-Musik reinpushen oder so, dann würde das funktionieren. Aber ich kann nicht gegen das Thema hören oder so.
Nele Palmtag, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das war der Büchermarkt mit der Illustratorin Nele Palmtag. Danke auch an alle Kollegen und Kolleginnen in der Technik im NDR und hier im Deutschlandfunk in Köln. Nächste Woche an dieser Stelle Dina Netz und jetzt im Anschluss die Kollegen von Computer und Kommunikation. Mit besten Wünschen fürs Wochenende, Ute Wegmann.
Danke, tschüss.